Baustellen haben auf mich immer eine Faszination ausgeübt in früherer Zeit. Das war die Zeit, wo Baustellen noch mit einem Lattenzaun umgeben waren. Heute kann man ja meistens durch dieses Maschendraht hindurchgucken. Also wenn ich hier vorne die Großbaustelle sehe, unser neues Einkaufszentrum am Ortseingang von Jever, da kann man also jeden Tag sehen, wie der Bau da wächst. Das hat mich immer fasziniert. Und da gab es früher dann so in diesen Lattenzäunen so kleine Astlöcher. Und da konnte man durchgucken und dann sehen, wie also da erstmal tief in die Erde hineingebuddelt wurde und wie dann die Mauern langsam emporwuchsen und irgendwann oben dann auf die Häuser das Dach kam. Und was mich besonders fasziniert hat und was ich bis heute letztendlich nicht verstanden habe, also ich weiß irgendwie, wie es geht, aber begreifen tue ich das nicht, ist, dass so viele Leute, ganz unterschiedliche, an einem Haus bauen und dass das nachher dann wirklich auf ein Haus wird. Das fasziniert mich. Auch hier an der Großbaustelle, bei unserem Supermarkt, da sind ganz viele Leute beschäftigt. Die fahren da mit großen Baumaschinen hin und her, planieren, fangen dann an zu bauen. Und irgendwann wächst dieser Bau zusammen, es funktioniert, es entsteht am Ende ein Haus. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, woran liegt das? Ich hatte einen Lego-Baukasten und habe dann also mit meinen Schwestern versucht, auch gemeinsam so ein Gebäude mit Legos zu bauen. Die Mauern, die haben wir irgendwie noch miteinander verbinden können, aber bei der Dachkonstruktion wurde es dann ganz schwierig. Wer sich im Lego-Bausystem auskennt, der weiß, das ist der schwierigste Teil, das Dach dann auf so ein Gebäude zu kriegen, das man baut. Und der Grund, warum ich mich so schwer tue, das zu verstehen und auch damals das mit Lego und meinen Schwestern nicht hingekriegt habe, das hängt natürlich daran, dass wir keine gemeinsame Vision hatten. Also wenn die Leute auf einer Baustelle, auf einer Großbaustelle arbeiten, dann haben die eine gemeinsame Vision, nämlich die Vision des Architekten, die sie verfolgen. Und daran bauen sie, jeder an seinem Platz. Aber dann doch so, dass dieses Gebäude zusammenwächst und ein vollendetes Gebäude irgendwann wird. Wenn jeder einzelne Bauarbeiter keine Vision hätte, sondern nur seine eigenen Visionen leben würde, würde nie ein gemeinsames, ein geschlossenes, ein vollendetes Gebäude entstehen. Also wenn ich die Gemeinde Jesu nach meiner Vision bauen könnte, die ich habe, dann würde ich die Gemeinde Jesu in ein reines Missionsunternehmen umfunktionieren. Also solche Bundeskonferenzen in Kreding, das ist absolut nichts für mich, wo die Leute über irgendwelche Paragraphen diskutieren, sich die Köpfe heiß reden, das ist nicht mein Ort, wo ich lebe und wo mein Herz schlägt. Ich würde am liebsten Gottesdienste in der Stadt feiern, mitten unter dem Volk. Und dann nicht sonntags um 9.30 Uhr, weil die, die sonntags 9.30 Uhr schon wach sind, sind sowieso meistens schon gerettet. Die Verlorenen, die sonntags um 9.30 Uhr vielleicht mal auf den Bäcker gucken zwischendurch, die schlafen noch, die liegen im Bett. Also ich würde dann am Freitag beim Wochenmarkt mitten in der Stadt einen Gottesdienst feiern, evangelistische Predigten halten, Zeugnisse abfragen von meinen Geschwistern. Oder vielleicht auch am Samstagabend bei der FFN-Party, da würde ich am liebsten Gottesdienst feiern, weil so viele Verlorene auf einem Haufen, die finde ich sonntagmorgens hier in meiner Gemeinde nicht. Das wäre meine Vision von Gemeinde, ein Missionstrupp frohe Botschaft, weil ich nicht aushalten kann, dass es so viele Leute in dieser Welt gibt, die Jesus noch nicht einmal kennen, die noch nicht einmal den Namen kennen. Wir haben gestern auch wieder auf der Straße gestanden, mit einem kleinen Stand bei unserem internationalen Tag hier in Jever. Es war hochinteressant, wie viele Leute es gibt in der Stadt, die vom Evangelium überhaupt keine Ahnung haben. Und heute wenigstens dann so ehrlich sind und auch nachfragen. Und wir sind in manches Gespräch verwickelt worden. Ein bisschen peinlich war, dass die Bürgermeisterin auch vorbeikam bei dem Stand und dann eine unserer Mitarbeiterinnen, ich nenne keinen Namen, gefragt hat, woher sie denn kommt, ob sie denn auch aus Jever sei. Aber die kannte vieles andere auch nicht. Und von daher war sie nachher auch gar nicht böse, dass sie nicht sofort auf den ersten Blick erkannt worden ist. Also ich würde gerne, wenn es um meine Vision ging, so ein Missionsunternehmen hier in Jever errichten mit der Gemeinde Jesu. Aber ich weiß, dass es unter uns andere Visionen gibt. Dann gibt es in unserer Gemeinde die Lobpreisfraktion. Und die würden am liebsten von morgens bis abends nur Lobpreislieder singen. Ein Beamer oder ein Overhead-Projektor und Folien würde völlig ausreichen. Und das wäre für sie völlig genug, wenn es denn um Gemeinde geht. Und andere in unserer Gemeinde, die würden am liebsten die Bänke hier raustragen und sagen, wir machen die Tafel jetzt hier inside. Und laden sozusagen alle Leute von draußen hier ein, die nicht zu essen haben, die manche Probleme haben. Also Gemeinde als ein sozial-diakonisches Unternehmen. Und wieder andere würden am liebsten aus der Gemeinde Jesu eine Art psychosomatische Kurklinik machen. So ein Seelsorgezentrum. Wo all das, was kaputt ist, und bei uns ist ja immer was kaputt, wir haben ja immer irgendwelche Probleme und Nöte, dann auch die richtigen Gesprächspartner findet, vielleicht auch die richtigen Fürbittezeiten, sodass Heilung geschieht. Also was für eine Vision hast du in deinem Herzen im Blick auf Gemeinde? In frühen Zeiten war ich der Auffassung, dass wenn man denn so eine Vision hat von Gemeinde, da müsste man sich einfach zusammensetzen und die verschiedenen Visionen, die da sind, irgendwie versuchen miteinander zu kombinieren. Aber eigentlich seit den Lego-Zeiten von damals weiß ich, das funktioniert nicht. Dann bildet man in einer Gemeinde einfach Arbeitskreise. Da gibt es einen Arbeitskreis Mission, Arbeitskreis Seelsorge, Arbeitskreis Diakonie und so weiter. Ja, und am Sonntag trifft man sich dann und sagt dann, was man dann jeweils in den Arbeitskreisen beschlossen hat, lebt aber nebeneinander, hat eigentlich keine gemeinsame Vision, sondern nur Teilvisionen, in denen man lebt. Also da was zusammenzuflicken und zusammenzuschustern, nützt eigentlich nichts. Also die Frage ist, was für eine Vision von Gemeinde hat denn der Architekt der Gemeinde? Jesus sagt ja, kündigt das an, er spricht eigentlich nur einmal in seinem Leben hier auf der Erde von Gemeinde, sagt er, ich will meine Gemeinde bauen, als ein zukünftiges Geschehen. Und zwar auf einem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und das, was Jesus prophetisch ankündigt, während seiner Zeit hier auf der Erde, das verwirklicht der Heilige Geist. Das fängt zu Pfingsten an. Da wird Gemeinde gebaut. Und was kann man nun an der Pfingstgeschichte ablesen? Von den Visionen unseres Architekten, unseres Heiligen Geistes. Welche Visionen hat er im Blick auf die Gemeinde? Also nicht meine Vision ist entscheidend oder deine, sondern was denkt der Heilige Geist über Gemeinde? Das ist seine Vision. Dann sind mir vier Dinge an der Pfingstgeschichte aufgefallen. Das erste, was mir aufgefallen ist, Gemeinde Jesu in der Vision des Heiligen Geistes besteht aus Menschen, die das Evangelium von Jesus Christus gehört und persönlich angenommen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Gemeinde Jesu gibt es nur Leute, die freiwillig zur Gemeinde Jesu gehören. Und zwar deswegen freiwillig, weil sie freiwillig Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben. Das ist die Eintrittskarte in die Gemeinde Jesu. Und die Frage heute Morgen an dich ist, hast du das schon gemacht? Hast du eine Entscheidung für Christus getroffen? Glaubst du in deinem Herzen, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass deine Schuld dort vergeben wurde? Hast du Jesus aufgenommen in dein Leben? Du kannst zwar nominelles Kirchenmitglied sein, du kannst in irgendwelchen Karteikästen stehen, aber Glied am Leibe Christi kannst du nur unter der Bedingung werden, dass du den Sohn hast, dass du zu Jesus Christus gehörst, dass du sein Jünger bist. Deswegen beginnt in der Pfingstgeschichte die Geschichte der Gemeinde Jesu damit, dass Simon Petrus, der Apostel, evangelistisch predigt. Und die anderen elf auch. Und da stehen viele Menschen in unterschiedlichen Sprachen, die sie sprechen, hören sie plötzlich das Evangelium, das in einer Sprache von diesem Mann aus Galiläa gesprochen wurde. Wir haben den Text vorhin gehört. Und dann fängt er an zu predigen. Und er geht durch die biblische Heilsgeschichte hindurch, durch das gesamte Alte Testament. Und er kommt dann schließlich auf Jesus Christus zu sprechen. Und er sagt, Jesus ist die Erfüllung des Alten Testamentes. Er ist der verheißene Messias, der Versprochene. Und diesen Jesus, so sagt Petrus in seinem Schlusssatz, den habt ihr gekreuzigt. Und dann steht plötzlich unter den Zuhörern eine Bewegung. Und sie sagen, was sollen wir jetzt machen? Wenn das wirklich stimmt, dass dieser Jesus das letzte Wort Gottes an die Menschheit ist, der Retter ist, und wir ihn gekreuzigt haben, dann sind wir verloren. Was sollen wir tun? So werden die Apostel gefragt. Und die Apostel antworten dann und sagen, glaubt an Jesus Christus. Vertraut ihm euer Leben an. Werft die anderen Götter aus eurem Leben raus. Tut Buße. Hängt euch an ihn und lasst euch taufen. Das waren 3000 Leute an diesem Tag. 3000 Leute. Gewaltig. Also ich bin gestern, als ich so durch die Stadt zog, das waren nicht 3000 Leute, denen ich dort begegnet bin. Aber ich weiß, das sind mindestens 3000, ich schätze sogar mal um die 12.000 nicht errettete Menschen in Jever gibt. Kann ich jedem ins Herz gucken. Aber das ist so meine Schätzung, wenn ich mal so auf der anderen Seite zusammenzähle, was sich da so im Reiche Gottes in den Kirchen so trifft und sich da versammelt. 3000 an einem Tag. Also vier solcher Evangelisationen und Jever wäre erweckt. Aber das ist das Erste. In der Gemeinde Jesu sind nur solche Leute, die eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Da kommt keiner dran vorbei. Und das Zweite, was mir dann auffällt, was die Vision des Heiligen Geistes über Gemeinde angeht, ist, dass diese Leute, die eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, eine sehr individuelle Entscheidung, ohne Zwang und Druck, plötzlich miteinander verbunden werden. In einem Organismus, für den das Neue Testament gar keinen Namen hat, zunächst. Weil diese Gemeinde Jesu etwas radikal Neues ist. Sowas hat es vorher noch nicht gegeben und sowas gibt es auch nachher nicht, wie die Geschichte, wie unsere Geschichte uns lehrt. Ist so etwas radikal Neues und anderes, dass, so sagt es das Neue Testament, die Engel zuschauen, weil sie es spannend finden, was in den Gemeinden Jesu hier auf dieser Erde passiert. Das haben sie von Ewigkeit her noch nie gesehen und erlebt. Ein Schauspiel sind wir, sagt der Apostel Paulus, für die Engel. Ich habe schon mal hinzugefügt, manchmal eine Komödie, manchmal auch ein Trauerspiel. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Schauspielen. Aber immer spannend für die Engel. Etwas radikal Neues ist in der Gemeinde Jesu. Nicht äußerlich betrachtet, es ist ein Verein. Ich denke an einen Menschen aus Norden, aus meiner Heimatstadt, der im Blick auf die landeskirchliche Gemeinschaft gesagt hat, das wäre ein Sammelbecken sonderlich veranlagter Leute. Aber ungefährlich. Ja? Ein Sammelbecken. Und das hat mich geärgert. Das, besonders der letzte Zusatz, ungefährlich, das hat mich geärgert. Sonderlich veranlagt, das bin ich auch. Und das stehe ich auch zu. Und ich finde die sonderlich veranlagten Leute auch besonders interessant. Die anderen, das sind so die C&A-Leute, die von der Stange sozusagen, ja, aber diese Maßgeschneiderten, die finde ich besonders interessant, die sonderlich veranlagt. Gemeinde Jesu ist ein Organismus, eine neue Schöpfung Gottes. Also so wie Gott damals die Erde erschaffen hat, so fängt er nochmal neu an, indem er die Gemeinde schafft. Und während er ganz zu Anfang, als er Himmel und Erde erschuf, hat er ja zunächst das Umfeld geschaffen. Das Umfeld, die Umwelt, in die er dann einen Menschen dann hineingesteckt hat, am Ende, als Höhepunkt seiner Schöpfung. Und nun läuft es genau umgekehrt. Die neue Schöpfung beginnt mit neuen Menschen. In der Gemeinde Jesu. Und irgendwann am Ende steht dann auch die neue Welt, nämlich der neue Himmel und die neue Erde, ganz zum Schluss in der Offenbarung nachzulesen. Also Gott geht genau umgekehrt vor, wie er am Anfang vorgegangen ist. Da hat er erst die Welt geschaffen und dann den Menschen in diese Welt hineingesetzt. Und jetzt schafft er den neuen Menschen und die neue Gemeinschaft von Menschen für die neue Welt am Ende der Zeit. Neuer Himmel, neue Erde. Deswegen war es schwierig für die Leute des Neuen Testamentes dafür ein Wort zu finden. Irgendwie so ein Markenzeichen. Und wie das so ist, wenn man lange darüber nachdenkt, dann nimmt man nachher etwas ganz Allgemeines, wie das Wort eben im Deutschen jetzt Gemeinde, im Griechischen Ekklesia. Aber dahinter, so betont es Paulus immer wieder, steckt ein Geheimnis. etwas, was man mit menschlichen Maßstäben nicht messen kann. Der Leib des Christus, sagt Paulus, oder er sagt, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Aber wenn ich so umgucke, Gemeinde Jesu, ihr seid Gemeinde Jesu, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist doch ein Vorrecht, dass du dazugehören darfst, oder? Das ist etwas ganz Außergewöhnliches, dass du dabei bist. Also ich bin schon stolz darauf, dass ich im deutsch-färöischen Freundschaftsverein Mitglied bin. Das ist auch so ein Sonderlingsverein. Also Leute, die also sich für die Färöer interessieren. Nur 153 Mitglieder in der Bundesrepublik. Ich bin ein besonderer Mensch. Ich gehöre dazu. Also wenn ich darauf stolz bin, ich will nicht stolz sein auf dieses Werk meines Gottes, dieses Werk des Heiligen Geistes, dass ich zu diesem Organismus dazu gehöre und geliebt bin. Mein Leib Christi, womit habe ich das verdient? Mit nichts. Hat Christus, hat Jesus für mich verdient. Und das Dritte, was wichtig ist, Gemeinde Jesu ist auf der einen Seite eine unsichtbare Größe im Neuen Testament. Eine Körperschaft, die sozusagen von der Erde in den Himmel reicht. Das Haupt Christus ist ja schon im Himmel. Er steht mit unseren Beinen hier auf der Erde, mit den Beinen des Leibes Christi. Aber auf der anderen Seite auch eine sehr konkrete Gemeinschaft. Sodass im Neuen Testament nie von der Gemeinde in einem ganz allgemeinen Sinne gesprochen wird, sondern immer von der Gemeinde in Jerusalem, wie hier in Apostelgeschichte 2, von der Gemeinde in Korinth, von der Gemeinde in Ephesus oder in Rom, da gab es mehrere Gemeinden, lest mal Römer 16, da grüßt der Apostel Paulus die Gemeinden in Rom und sagt immer, und grüßt die Gemeinde, die in deinem Haus ist. Da treffen sich Hausgemeinden in Rom an ganz unterschiedlichen Orten. Stell dir mal vor, der Apostel Paulus würde dir einen persönlichen Brief schreiben, so wie er Timotheus einen Brief geschrieben hat. Oder anderen Mitarbeitern. Würde der Brief dich erreichen? Würde der Postbote dich finden im Reiche Gottes? Also eine andere Frage, die damit zusammenhängt, ist, gehörst du verbindlich zu einer Gemeinde? Bist du angemeldet? Bist du konkretes Mitglied? Also so wie es wichtig ist, wenn ich als ich damals von Bremen nach Jever zog, was musste ich machen? Ich musste zum Standesamt und ich musste im Standesamt meine neue Anschrift bekannt geben, mich anmelden als neuer Einwohner hier in Jever. Und als die Diakonisse Phoebe von Korinth, Kenchrea, nach Rom zog, ja, da kriegte sie ein Empfehlungsschreiben mit, in Römer 16 nachzulesen. Und da wurde ihr gesagt, und da wurde ihr ins Stammbuch, in dieses Empfehlungsschreiben hineingeschrieben, sie hat bislang in Korinth zur Gemeinde gehört und da war sie eine wunderbare Frau, hat mitgearbeitet an verschiedenen Stellen und jetzt kommt sie zu euch. Und sie wird jetzt bei euch Mitglied in der Gemeinde. Das heißt, mit anderen Worten, Mitgliedschaft in der Gemeinde Jesu ist im Neuen Testament nie Mitgliedschaft in der unsichtbaren. In der weltweiten, sondern es ist immer Mitgliedschaft in einer konkreten Ortsgemeinde. Und ich bin nur dann Mitglied in der weltweiten Gemeinde Jesu, wenn ich auch Mitglied in einer Ortsgemeinde, in einer örtlichen Gemeinde bin. Ich habe das eigentlich gelernt von einer Roma-Familie. Wir wissen ja, dass Romas, andere sagen Zigeuner, immer unterwegs sind. Und wir hatten in Dortmund Kontakt zu einer Roma-Familie, die so jedes Jahr einmal auftauchte für 4 bis 5 Tage in Dortmund verblieb und dann mit ihren Wohnwagen weiterzog. Und jedes Mal, wenn sie kam, der erste Weg war der Weg zum Pastor. Und sie kamen mit einem Mitgliedsausweis. Der war wirklich voll geschrieben und voll gestempelt und hatte schon mehrere Anhänge. Und sie sagten, wir möchten gerne hier zum Stempel haben, dass wir jetzt in der Zeit, wo wir hier in Dortmund sind, Mitglieder deiner Gemeinde sind. Am Anfang habe ich mir immer Kopfzerbrechen gemacht, habe gesagt, ich muss doch erst eine Gemeindeversammlung einberufen und die müssen aufgenommen werden und wie das denn so ist. Da habe ich gesagt, dann müssen wir nach 5 Tagen wieder einberufen, um sie loszuschicken. Ist alles so kompliziert. Ich habe dann immer einen Stempel reingesetzt. Und als ich dann die Leute fragte, warum sie denn so Wert darauf legen. Ja, sagten sie, wir können doch nur zur unsichtbaren Gemeinde gehören, wenn wir zu einer konkreten Ortsgemeinde gehören. Und wenn der Herr wiederkommt, wo wir jetzt hier in Dortmund sind, und alle, die zum Herrn gehören, entrückt werden, dann sind wir vielleicht nicht dabei. Ich habe auch so gelacht. Aber was mir wichtig war, war diese hohe Verbindlichkeit einer Roma-Familie. Wo gehörst du verbindlich hin? Was ist der Ort, an dem du sagst, das ist meine Gemeinde? Das ist die dritte Vision, wenn man so will, im Blick auf Gemeinde, die Vision des Heiligen Geistes. Dass jeder sagen kann, ich habe eine Gemeinde. Ich gehöre zur Gemeinde Jesu und ich bin verbindlich Mitglied in einer Gemeinde. Und das vierte und letzte, es kommt nicht nur auf eine Mitgliedschaft an irgendwo im Parteikasten oder das Schurt, das ich ins Buch des Lebens schreibe, unser dickes, das wir da haben. Das ist auch wichtig. Entscheidend ist, dass wir nicht nur im Parteikasten miteinander stehen, sondern dass wir in ganz lebendigen Beziehungen untereinander stehen. Und das ist eine permanente Arbeit. Weil diese Beziehungen haben immer mit Liebe zu tun. Im Neuen Testament. Immer mit Liebe zu tun. Und wir können zwar, wenn wir einander Geld schulden, das Geld auch zurückbezahlen und sagen, so, jetzt schulde ich dir nichts mehr. Aber die Liebe bleiben wir einander immer schuldig. Deswegen sagt das Neue Testament auch, bleibt einander nicht schuldig, außer der Liebe. Das heißt, wir sind immer Schuldner, wenn es darum geht, den anderen zu lieben. Ich kann zu keinem in der Gemeinde sagen, du, ich habe dich genug geliebt. Kann niemand zu meiner Frau sagen. Bin jetzt schon ein paar und 30 Jahre mit dir verheiratet. Das reicht jetzt, was ich an Liebe da investiert habe in diese Beziehung. Das reicht nicht. Das heißt, dem Heiligen Geist ist es wichtig, dass die Leute, die zur Gemeinde Jesu gehören, miteinander in einer lebendigen Beziehung sind. Dass sie also nicht nur im Parteikasten stehen, sondern in einer lebendigen Beziehung zueinander. Und ich bin ja immer für das ganz Praktische. Es gibt demnächst ein neues Gemeindeverzeichnis. Kurt wartet eigentlich nur noch auf eine Sache von mir an dieser Stelle, sonst hättet ihr die schon längst im Briefkasten. Es gibt ein neues Gemeindeverzeichnis. Und es ist mal hochinteressant, mal so durch das Gemeinde- und Freundesverzeichnis hindurchzugehen und zu gucken, wen kenne ich denn da eigentlich? Bei wem war ich denn schon mal zu Hause? Wen habe ich schon mal zu mir eingeladen? Jemand machte vor einiger Zeit den Vorschlag und sagte, das wäre doch eigentlich eine tolle Sache, wenn wir in der Gemeinde so einen Sonntag im Monat dazu nutzen würden, uns gegenseitig einzuladen. Also nicht die ganze Gemeinde bei uns, das wäre schwierig. Zum Kaffee trinken ja, aber nicht zum Mittagessen. Aber wenn wir da einfach untereinander solche Strukturen entwickeln, wo wir plötzlich sagen, es kommt uns nicht nur darauf an, dass wir in irgendeinem Arbeitskreis zusammensitzen, in der Bibelstunde an einem Tisch, sondern Gemeinschaft im Alltag miteinander erleben. Das war die Vision des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Und sie waren täglich beieinander. Sie teilten alles, was sie hatten. Keiner sagte von irgendwie etwas, außer Ananias und Sapphira, das war ein komplizierter Fall in der Gemeinde. Keiner sagte, dass ihm irgendwas ganz allein und ganz privat gehörte. Vision von Gemeinde. Eine Gemeinschaft, die weit über Sonntag, weit über die Veranstaltung hinausgeht, sondern beziehungsorientiert ist. Also ich möchte gerne an so einer Gemeinde bauen, nach der Vision des Heiligen Geistes. Menschen zu Jesus rufen, sie in die persönliche Entscheidung stellen und dann gucken, wenn so ein Mensch dann wiedergeboren wird, der plötzlich Kind Gottes wird und hineingestellt wird in die Gemeinschaft der Gemeinde. Das ist eine faszinierende Geschichte. Eigentlich müsste jeder in seinem Leben mindestens einmal erlebt haben, wie in seiner Nähe ein Mensch zum Glauben kommt und wiedergeboren wird. Das ist eines der größten Wunder. Das ist gleichzusetzen, denke ich, mit der Geburt eines Kindes, das dann auf diese Welt kommt. Und dann plötzlich zu verstehen, wie wertvoll Gottes Gemeinde in seinen Augen ist und was für ein Vorrecht es ist, dass ich dazugehören darf. Und dann eben auch diese konkrete Verbindlichkeit zu einer Ortsgemeinde, dazu zu gehören. Nicht nur zur unsichtbaren Gemeinde. Deswegen sind so viele Christen auch unsichtbar, weil sie zur unsichtbaren Gemeinde gehören. Und dann in Beziehung, in Gemeinschaft, in wachsenden, lebendigen Beziehungen zueinander. Amen.